Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Radreise-Podcasts. Bevor es jetzt losgeht mit Dani, Meli und auch mir, ein paar kleine Sachen, die ich noch kurz erwähnen muss. Die Folge wurde schon letzten September aufgenommen und wir haben eine kleine Pause im Radreise-Podcast gemacht. Das lag leider alles so ein bisschen an mir. Dani und Meli trifft überhaupt keine Schuld daran. Da muss ich mich einmal kurz für entschuldigen. Und es wird wahrscheinlich demnächst auch wieder weitergehen. Deshalb wundert euch nicht, wenn in dieser Episode wir ein paar Sachen reden, die nicht mehr ganz aktuell sind, gerade die ganzen Corona-Sachen, da war gerade die Hochphase, hat sich mittlerweile ja vieles geändert, deshalb haltet das bitte im Hinterkopf und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit einer neuen alten Episode des Radreise-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Radreise-Podcast, der Podcast über Radreisen mit Dani und Meli von Wegebound.
Hallo!
Grüßt euch!
Und mit mir, ich bin Chris von Two Wheel Travel und wir reden heute wieder so ein bisschen über Radreisen, speziell über den Balkan und erzählen euch ein paar Anekdoten, ein paar lustige Geschichten und unsere Erfahrungen, wie wir den Balkan erlebt haben. Erstmal, wie geht's euch beiden heute so? Wie ist die Lage bei euch da drüben in Georgien?
Ja, ich würde mal sagen, uns geht's super. Ja, das Wetter ist gut, wir haben jetzt gerade Mitte September, aber es wird dann auch langsam kälter, aber momentan haben wir noch Glück. Und wir stehen kurz davor, weiter Richtung Armenien zu fahren. Also alles supidupi hier bei uns. Und bei dir?
Ach, bei mir, ich bin immer noch in meiner Vorbereitungszeit. Mir geht's halt bald los. Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, wie es dann wirklich weitergeht. Ob ich vielleicht erstmal Richtung Hamburg fahre und dann an der Küste lang, dann Polen und Tschechien. Oder ob ich direkt in den Süden fahre oder ob ich was ganz anders mache. Ich kann es leider noch nicht sagen, aber das wird sich wie immer kurz vor Schluss wird sich das dann herausstellen und ich bin selber mal gespannt, wo es hingeht. Also, naja, ist ja im Moment nicht so ganz so einfach mit Corona noch, dass man nicht einfach irgendwo hinfliegen kann mit den ganzen Visa. Und mal schauen, ich bin mal gespannt. Aber, naja, lass uns heute über den Balkan reden, denn der Balkan ist einfach irgendwie ein schönes Reiseland. Irgendwie ist da alles so ein bisschen easygoing. Manchmal ist es ein bisschen abenteuerlicher, trotzdem ist alles noch ziemlich europäisch. Man kommt da relativ gut mit Englisch immer zurecht. Also es gibt keine, bis auf, glaube ich, Bulgarien, das einzige Land, das kyrillisch ist. War das Bulgarien?
Ja, Bulgarien. So ein paar Buchstaben sind so ein bisschen gemixt. Ja, genau.
Ja, habe ich das doch noch richtig in Erinnerung. War bei mir ist halt schon ein bisschen länger her. Ich sagte ja, habe ich ja schon mal erzählt. Ich glaube, das war 2015, oder 2016, dass ich meine Radreise durch den Balkan gemacht habe. Deshalb bin ich mal gespannt. Ja, lass uns direkt einsteigen. Wir haben ja letztes Mal aufgehört mit Bulgarien. Was habt ihr denn so da erlebt?
Bulgarien. Ja, vielleicht fangen wir kurz vor der Grenze an, nämlich Nordmazedonien waren wir vorher. weil wir gerade Corona angesprochen hast. Wir haben damals natürlich uns vor jedem Grenzübertritt informieren wir uns, was brauchen wir, was sind die Einreisebestimmungen. Und wir haben halt gehört, für den Grenzübertritt von Nordmazedonien nach Bulgarien braucht man einen gültigen PCR-Test mit negativem Ergebnis. Also haben wir versucht, irgendwo eine Klinik zu finden, ein Krankenhaus, wo wir den Test machen können, damit wir über die Grenze können. Da haben wir, ich glaube, Strumica hieß das Örtchen, das war kurz vor der Grenze, haben wir den ganzen Tag darauf verwendet, von Krankenhaus zu fahren und keiner wollte uns einen Test ausstellen. Also die haben uns dann alle in die Hauptstadt von Nordmazedonien nach Skopje wollten die uns schicken. Das wäre aber mit dem Fahrrad für uns total unmöglich gewesen, weil wir dann auch innerhalb von, weiß ich nicht, einem, zwei Tagen hätten wir dann über die Grenze müssen und das alles mit dem Fahrrad, das wäre alles für uns nicht so cool gewesen.
Warum wurde ihr euch denn nicht ausgestellt? Was war denn das Problem?
Es wollte keiner wollte den,
nur für
den machen. Genau, es war nur für Einheimische und deswegen haben die quasi...
Touristen müssen in die Hauptstadt und es dort machen und ja, genau. Das geht ja mit dem Fahrrad leider überhaupt nicht.
Ja, und deswegen irgendwann waren wir dann an dem Punkt, weil wir haben ja schon die ganze Zeit hier versucht, das zu regeln.
Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, ob es nicht eine Privatklinik gibt. Wir bezahlen es ja, wir wollen es ja nicht hier so umsonst haben, wie das die Einheimischen kriegen, sondern... ja, wir bezahlen ja dafür, ob es dann nicht doch geht. Und, ja, kein Problem, fahrt zu der Klinik. Und dann, oh Wunder, gibt doch eine Klinik, sind wir da hingefahren. Die haben gesagt, nee, also die haben gar keine Lizenz, den auszustellen. Und so ging das dann den ganzen Tag, bis wir dann gesagt haben, hey, nee, echt, komm, wir fahren einfach zu der Grenze und gucken, was passiert. weil im schlimmsten Fall müssen wir halt in die Hauptstadt. Und wir waren zu dem Zeitpunkt zu dritt unterwegs, der Daniel, den wir
in Montenegro haben wir den das erste Mal getroffen.
Genau.
Unser ungarischer Radreisefreund, genau.
Der hat uns begleitet und er wollte in dieselbe Richtung, um nach, über Bulgarien dann nach links Griechenland zu kommen. Und er hat gesagt, ja, das probieren wir einfach aus und fahren wir zurück. Und ich dachte, okay, gut, fahren wir 30 Kilometer zur Grenze und dann stehen wir dort. Die Ausreise ist ja so, dass du ausreisen kannst immer. Aber das war nicht das Problem, aber wir werden dann quasi rein theoretisch festgesteckt zwischen zwei Ländern, weil man ja dann quasi nicht mehr reinkommt ohne Test und das andere Land auch nicht ohne Test. Also war es ein bisschen Risiko. Und dann gehen wir da hin, an das Grenzhäuschen, werden wunderbar durchgewunken, kommen dann in das bulgarische Grenzhäuschen und vor dem Grenzhäuschen ist so ein, da standen so Ventilatoren rum, wir wussten nicht, was es ist und fahren drauf zu und es ist so ein Bewegungsmelder und plötzlich fangen die Ventilatoren an, anzugehen und uns einzunebeln in Desinfektionswolken. Okay. Die spritzen von allen Seiten Desinfektionsmittel auf uns drauf, wir haben es nicht gewusst. Und ganz schnell da durchgefahren und hat dann alles bestialisch gestunken. Dann kommen wir dieses Häuschen hin und wollten schon gerade so erklären, dass wir keinen Test haben und hat die nicht mal gefragt. Ich habe mir schon gedacht, jetzt sagen wir mal nichts. Erst wollten wir erklären, dann haben wir gedacht, jetzt warten wir mal, wo wollen wir denn hinwollen? Dann sagen wir, in die Türkei, Transit. Weil das stand halt im Internet, dass man mit einem Transit keinen Test braucht. Und dann guckt sie so auf unsere Fahrräder und guckt uns an und wir so, ja, Türkei, Transit, nochmal. Und sie so, okay, hat uns reingelassen. Okay. Und ja, unglaublich, und den ganzen Tag hatten wir uns Stress gemacht, dass wir da halt dann nicht feststecken zwischen zwei Ländern. Und im Endeffekt, ja, da saß eine sehr gelangweilte Person in dem Grenzhäuschen und ja, wir haben überhaupt nichts machen müssen. Nicht mal einen Schnelltest an der Grenze, überhaupt nichts. Und da standen auch keine Leute an. Also ich glaube, wir hatten Glück.
Ja, sehr gut. Also seid ihr eigentlich mittlerweile geimpft? Habt ihr das mittlerweile irgendwie hinbekommen?
Nee, also in der Türkei war es ja leider so, dass wir nicht in die Gruppe gefallen sind, die dafür in Frage kommt. Also nur die älteren Menschen wurden damals geimpft. Wir haben auch damals extra uns informiert, haben da beim Gesundheitsamt angerufen, auch die für Ausländer zuständig sind. Und die haben gesagt, wir sollen lieber mal nach Hause fliegen und das in Deutschland machen lassen. Wir haben keine Chance in der Türkei. Jetzt hier in Georgien sieht es so aus, dass man mindestens 3 Monate im Land sein muss und danach kann man sich impfen. Und das ist bei uns dann, ja, in 1-2 Wochen sind wir dann 3 Monate hier. Also wir wollen das schon
machen. Wir probieren es mal aus, ob es funktioniert, ob sie auch Pfizer haben oder nicht, weil mit dem China- oder dem Russland-Impfstoff wollen wir es nicht machen. Und ja, wir werden irgendwann halt dann nächste Woche mal nach Tiflis fahren und das ausprobieren, was sie dazu sagen. Ob man jetzt halt da irgendwie monatelang warten muss auf seinen Termin oder halt ob das schnell geht, wird man in der nächsten Postcard-Folge von uns hören.
Ja. Ja, ich hoffe es mal für euch, weil hier in Deutschland macht das alles viel einfacher. Du hast eine App auf dem Handy und zeigst dir dann einfach vor, dass du geimpft bist und dann hast du keine Probleme mehr. Also da habt ihr die Grenze überschritten und seid dann in dem Land gewesen.
Genau, dann waren wir in Bulgarien. Und ja, genauso wie du, war ich von Bulgarien eigentlich richtig begeistert. Ich war vorher schon mal da mit meinen Eltern, das war vielleicht vor 20 Jahren. Ja, ich glaube, vor 20 Jahren waren wir da. Und aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und so langsam reist, dann nimmst du das alles nochmal viel intensiver mit. Und damals als Kind, da interessierst du dich ja nicht unbedingt für andere Kulturen. Und ja, so waren wir eben voll dabei und wie du schon gesagt hast, es gibt überall Trinkwasserquellen und auch so Rastplätze, wo man wirklich mit Tisch und manchmal sogar mit aufgebautem Grill und Ofen, wo man sich dann hinsetzen kann und wo dann auch wirklich ganz viele Bulgaren am Wochenende sitzen und mit ihren Freunden und Familien richtig große Feste feiern, sage ich mal. Also es sind dann schon so um die 10 Leute mindestens, die dann sich um den Tisch versammeln und dann geht dann die Fressorgie los. Und so haben wir das auch mitbekommen, wo wir dann in Bulgarien waren.
Ja, Bulgaren sind sehr gesellschaftliche Leute und am Wochenende wird sich oft getroffen, einfach zum draußen zusammen sein und grillen. Ich habe einen Studienkollegen aus Bulgarien, der ist zurück ausgewandert, der war in Deutschland zum Studieren, spricht perfekt Deutsch und wollte dann wieder zurück nach Bulgarien. Den wollten wir natürlich dann auch besuchen. Entsprechend haben wir dann eine sehr wilde Zickzackroute sozusagen durch Bulgarien gehabt. Am Anfang, also im Süden Bulgariens, ist es sehr gebirgig, während es in der Mitte flach ist und dann im Norden hin wieder ein bisschen gebirgig wird. Und im Süden sind wir dann erstmal durch hatten wir die Wahl, entweder wir fahren eine Straße entlang, wo so Autos auch fahren und die wird schön bequem und alles, oder wir nehmen so eine Hardcore-Route durchs Gebirge. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, ja komm, wir fahren ja nicht Fahrrad wegen Autos, also um auf guten Straßen zu fahren, sondern wir nehmen die Hardcore-Route durchs Gebirge. Und so war es dann auch. Wir haben an einem Tag, das war der hässlichste Tag, den ganzen Tag lang geschoben. 8 Stunden für 5 Kilometer. Und das war schon ganz schön heftig. Das war so es ist eine Mischung aus einem Forstweg und einem ausgetrockneten Flussbett. Und das ist ein Berg hoch, in Serpentinen. Und am Anfang war sogar noch echte Straße. So, da konnte man ganz gut fahren. Und dann haben uns die Einheimischen nur so angeguckt, was, wo wollt ihr denn da lang? Ihr seid ja wahnsinnig. Und gesagt, nee, wir drehen jetzt nicht wieder um. Wir müssen jetzt alles zurückfahren, wir ziehen es jetzt durch. Und bis auf den Pass rauf war es wirklich hart. Und das Runterfahren war dann richtig spaßig. Mir ist ein, zwei Mal umgefallen.
Nicht nur ein, zwei Mal, ich glaube viel öfter. Ja, aber eigentlich auch gut, weil jetzt weiß ich auch, wie ich auf solchen Straßen fahren muss, ja, und wie ich das Gleichgewicht halten kann. Das
einiges ist gelernt dabei.
Bisschen Fahrtraining auch, ja.
Du bist ja von Sofia aus rein, oder? Das war quasi von Serbien aus.
Genau, ich war bei Sofia, wo ich schon erzählt habe, die Stadt ist halt untergegangen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wofür Sofia stand. Das war halt irgendeine Hauptstadt in Europa. Also werden wahrscheinlich andere Leute jetzt sagen, nein, in der Stadt gibt es aber das und das. Ja, habe ich leider verpasst. Oder kann ich mich einfach nicht daran erinnern. Auch von da aus bin ich auch erstmal Richtung Süden gefahren, durchs Gebirge, habe erstmal ziemlich die Zeit genossen. Das Einzige, was ich mich an Sofia daran erinnere, ich gucke gerade bei meinem Instagram-Account mal ein paar Bilder mir an, weil es war, ich schlug nach, 2017 war es, als ich daher gefahren bin. Ist also doch schon ein bisschen was her. Als ich aus Sofia rausgefahren bin, gab es ein Haus in der Form von einer Schnecke.
Cool.
Also komplett bunt angemalt, wie so eine riesige Schnecke aus so einem Comic sah das aus. Und das Interessante ist, dass die Leute auch immer noch da drin wohnen. Es gab so 5, 6 Häuser, Wohnungen gibt es da drin. Und die haben das Problem, dass die Leute da immer schellen, weil die denken, das ist ein Museum oder ähnliches. Aber es sind ganz normale Wohnungen, sind das.
Cool.
Das wurde mal von irgendeinem abstrakten Künstler wird das erstellt. Ja, und ansonsten, wo ich mich halt in Bulgarien dran erinnern kann, ist einfach, in keinem Land konnte man so einfach wild campen.
Ja, das also, stimmt.
Das stimmt, ja.
Es war einfach gut. Man hat diese großen Hügel, große Felder, es gibt Bäume da. Ich war relativ spät im Jahr, war ich schon da. Und da war natürlich alles ziemlich braun und die Wiesen waren kurz. Aber wo es für mich halt einfach erst richtig interessant war, ich war ja in Plovdiv. Plovdiv, spricht man das aus?
Plovdiv.
Das ist halt eine typische Touristadt. Und da haben mir halt Leute den Tipp gegeben, ey, du musst nach Norden ins Gebirge, du musst nach Buzluca. Und Buzluca war wahrscheinlich...
Buzluca.
Cool, du warst auch da, ja, cool.
Ihr wart auch da?
Ja, aber mit dem Motorrad, das haben wir nicht mehr mit dem Fahrrad gemacht.
Also das hat mich echt beeindruckt, weil die haben mir den Tipp gegeben, ey, pass auf, da ist so ein Loch im Boden, da kannst du reinklettern, da ist dann so ein Seil, wo du dich dann runterhangeln kannst und dann kannst du dann da reingehen. Und bei mir war das so, ich war dann, abends bin ich da angekommen und das war die erste Nacht, die ich hatte, die auch unter Null war, das war -2 Grad und ich hatte nur einen dünnen Sommerschlafsack dabei und habe da richtig gefroren.
Oh.
Und was aber schön war, als ich abends angekommen bin, war da alles in Wolken, das sah dann so richtig mystisch aus. Aber vielleicht wollen wir erstmal Buzluca erklären für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Also kurz vor Ende des Kalten Krieges, kurz vor dem Niedergang der Sowjetunion, so ungefähr, glaube ich, 87 oder so, muss das Zentralgebäude der Kommunistischen Partei wurde da gebaut. Und das ist mitten im Nirgendwo, mitten im Gebirge, ist das eine große Kuppel, die aussieht wie ein UFO, ein rundes, ovales Gebäude, an dem auch noch so ein Turm dran ist. Es sieht super abstrakt aus, mitten im Nirgendwo. Es sieht wirklich aus, als ob ein UFO gelandet ist.
Voll, ja.
Und da kann man, also das wurde halt gebaut von der Kommunistischen Partei. Und 2 Jahre später haben die Bulgaren dann gesagt, wir wollen nichts mehr mit Kommunismus zu tun haben und es ist dann verfallen. Und deshalb steht halt mitten im Gebirge ein verfallenes Gebäude, das nie genutzt wurde. Und das hat ungefähr einen Durchmesser, was schätzt ihr, so 50, 60 Meter mindestens.
Das ist riesig, ja.
Wahrscheinlich sogar noch größer. Mhm. Und man kann da auf jeden Fall reingehen. Also ich würde Buzluca sagen, das ist die Mutter aller Lost Places. Wenn ihr irgendwie eine Top-10-Liste findet von Lost Places weltweit, dann ist das ganz weit oben dabei. Also auf jeden Fall war ich dann morgens da. Ich bin da relativ spät angekommen und dann um 6 Uhr morgens, weil ich wollte den Sonnengang aus dem Gebäude heraus wollte ich erleben, bin ich dann da rein. Also da fahren natürlich auch relativ viele Touristen hin. Und da war noch ein anderer, ein Chinese war da, der ist mit dem Auto dahin gefahren, der ist mit einer Drohne da rumgeflogen. Und 2017 war das ja noch was Spektakuläres, so eine Drohne. Habe ich ihn gefragt, ob der auch mit da reinkommen wollte, damit ich nicht alleine da rein musste. Aber der hatte irgendwie Schiss davor. Und dann habe ich mich dann abgeseilt in dieses Loch im Boden, was halt wie so ein Kellergebäude war. Und dann musste man da mit der Taschenlampe dann durch so diese Katakomben durch, wo halt alte Schränke waren und man müsste über verfallene Sachen drüber klettern. Und ist dann dieses Gebäude rein. Ich habe mich dann da durchgetastet, weil ich wusste ja nicht, wo ich war und bin dann stundenlang, oder ja nicht stundenlang, aber doch schon eine halbe Stunde durch dieses Kellergebäude alleine durchgeklettert, bin ich dann irgendwann in so eine große Halle reingekommen bin. Und es ist so eine Riesenhalle, die komplett voll ist mit Mosaiken und mit Graffiti, wo halt kommunistische Graffiti drin sind von Karl Marx, von Hammer und Sichel und ähnlichen Sachen. Also in dem Fall würde ich euch wirklich mal empfehlen, geht mal auf meinen Instagram-Account, scrollt mal runter oder googelt einfach mal nach Bus Lutscher. Das lohnt sich mal, sich das anzugucken. Und dann war ich halt zum Sonnenaufgang in diesem spektakulären, in dieser Kuppel drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzufahren, wenn ihr in Bulgarien seid. Definitiv. Das war für mich das Highlight von diesem Land.
Also wir waren ja 2019 da, noch vor der Fahrradreise und wir durften leider nicht rein. Da war extra so ein Security-Mensch davor. Okay. Der hat uns davon abgehalten.
Das ist mittlerweile einsturzgefährdet und deswegen sitzt da einer, der hat so ein Häuschen haben sie dem hier hingebaut und der sorgt dafür, dass keiner mehr reingeht.
Also mir haben die Einheimischen erzählt.
Deswegen fand ich es echt spannend, was du erlebt hast. Echt cool.
Also mir haben die Einheimischen erzählt, dass die dass das mit den Locals, mit denen vor Ort, dass das so ein Wettlauf ist. Die schweißen das dann immer zu, die gießen dann halt diese Eingänge immer zu und dann kommen die lokalen Leute dahin und dann flexen die das mit so Akkuflexen, machen die das wieder offen. Ein paar Leute, die halt ein Jahr vorher da waren, die haben mir das erzählt. Man konnte auch auf diesem Turm hoch, aber der ist komplett zugeschweißt. Da kann man gar nicht mehr rein, weil es tatsächlich alles einsturzgefährdet da drin. Das ist total am Zerfallen. Das Dach, das ist runtergefallen zum Teil schon. Und wenn man da, das ist halt so eine Riesenkuppel, die so rund aufgehangen ist und wenn man da auf dem Boden auftritt, dann fängt das ganze Gebäude an zu wackeln und man das Halt da drin, das ist schon, also es hat mich wirklich beeindruckt, dieses Gebäude, das ist richtig cool. Und dann, wenn man dann da draußen steht und hat dann den Sonnenaufgang über dieses Wellige, über die Gebirge da, das ist einfach atemberaubend. Also habe ich wahrscheinlich nochmal Glück gehabt, dass ich da nochmal hinfahren konnte.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch, wenn man nicht rein kann, ist es ein super Ausblick und wirklich was Besonderes. Wo wir da waren, da war eine Horde, ich weiß nicht, ob das Wildpferde waren oder ob die schon irgendwo dazugehört haben. Es ist ja so, dass ab dem Balkan, da gibt es so eine unsichtbare Grenze, da sind dann alle Tiere, Kühe und Pferde und so weiter, sind nicht eingezäunt, sondern rennen rum, wo sie wollen und können grasen, wo sie wollen. Und in dem Moment, wo wir da waren bei Bus Lutscher, war dann eben auch eine richtig große Pferdeherde da, die dann davor gegrast hat. Das war nochmal irgendwie total, ja, wie so ein Lost Place einfach. Es war total surreal, auch mit dem UFO dahinter. Das hat schon was. Das hat schon was, das Ausflugsziel, ja.
Ja, die Pferde waren bei mir auch da. Die scheinen wohl dauerhaft da zu sein.
Ah, okay.
Die wissen, wo es gut ist.
Cool.
Unser Grenzübergang war unten bei Petritsch. Strumica nach Petritsch. Das war total cool, weil in dieser Gegend irgendwo gibt es heiße Quellen. Und es war zum allerersten Mal, dass wir in natürlichen heißen Quellen rumgedüst sind. Wir waren richtig angenehm, so schwefelhaltig, Austrittstemperatur mit 75 Grad. Und das geht dann über so kleine Tümpelbecken, kühlt sich das langsam ab, je nachdem, wo man sich reinlegt. Ob man mehr so der 75 Grad Mensch ist oder mehr so der 20 Grad, kann man sich dann irgendwo da reinlegen. Und es ist super angenehmer Schlamm. Und da hatten wir echt Spaß drin, muss ich sagen. Es war super angenehm, nach der ganzen Radlerei und den Gebirgen. Und dann kommen wir wieder runter und dann sind wir da direkt in den Tümpel gehüpft.
Es ist auch umsonst, also es ist frei zugänglich, kann jeder rein. Das Einzige, was ist, da gibt es noch direkt daneben ein eingezäuntes, was ist das? Die haben da eine Dusche drinnen und dann nochmal wie so ein extra Spa oder sowas, wo man reingehen kann, da zahlt man dafür. Aber die heißen Becken an sich und die Schlammtümpel, die sind umsonst, da kann jeder hin.
Okay.
Ja.
Und wie fühlt sich das dann an, wenn das so Schlammtümpel ist? Ich habe da Das hört sich bei in der Theorie immer ganz gut an, aber wenn da irgendwelche Tiere rum oder so,
nee.
So Würmer oder.
Nee, das ist gar nicht so. Das ist, ich würde sagen, es sind keine groben Partikel drin oder irgendwo, wo du dir, wo es dich richtig gruselt. Das fühlt sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, glitschig vielleicht ein bisschen, wie Schlamm halt. Aber im Prinzip ist da auch nichts, was rumkeucht und fleucht in dem Wasser. Es ist, glaube ich, alles clean.
So, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas drin lebt. Es ist einfach viel zu heiß.
Ja.
Das Wasser tauscht sich auch ständig. Außenrum wachsen schöne Moose in schönsten Grünfarben. Also überhaupt nicht ekelhaft. Es ist sehr, sehr angenehm, sehr schön. Leute bezahlen dafür Geld, wenn sie in die Therme gehen. Und da kriegt man quasi genau das ungefiltert umsonst. Und nur weil es halt einfach sozusagen in der Natur ist, wirkt es dann irgendwie ekliger, als es quasi in einem sterilen Becken in der Therme wäre. Aber im Endeffekt ist es genau dasselbe.
Ja.
Und super angenehm. Also die Gelenke fühlen sich danach richtig toll an und wir haben super geschlafen.
Okay. Also woran ich mich jetzt gerade noch in Bulgarien richtig dran erinnere, das sind die Sterne. Weil das war das erste Mal für mich, dass ich tatsächlich, also ich lieg so schön am Lagerfeuer, guck nach oben, ist so, was ist das denn da am Himmel? Das war das erste Mal, dass ich mit bloßen Augen richtig deutlich die Milchstraße gesehen habe. Das war richtig beeindruckend. Diese, weil es kaum Luftverschmutzung gibt, wenn man da ein bisschen außerhalb der Ortschaften ist, hat man so einen klaren Sternenhimmel und so viele Sterne, die man sehen kann. Das ist wow, das war extrem beeindruckend. Allein dafür lohnt sich schon fast, wieder dahin zu fahren.
Was ich dich fragen wollte, wenn du jetzt wieder losfährst, könntest du dir vorstellen, auch wieder durch die gleichen Länder oder sogar gleiche Stationen zu besuchen, die du schon beim ersten Mal gesehen hast? Oder sagst du, nee, du willst lieber was ganz Neues erleben?
Also ich würde mir schon gerne die Länder angucken, die ich noch nicht kenne. Wenn da irgendwelche tollen Sachen auf dem Weg liegen, würde ich das vielleicht nochmal mitnehmen. Aber wenn ich durch den Balkan fahre, da ich halt vor allem nur die Ostseite kenne, Rumänien und Bulgarien, auch nur ein bisschen Norden von Kroatien, würde ich wahrscheinlich eher an der Küste entlang fahren. Und ich würde halt gerne nach Griechenland, weil das stelle ich mir auch spannend vor mit dem Inselhopping und kann ich mir eher vorstellen, dass ich die Route fahren werde, weil ich es halt noch nicht kenne. Und da würde ich lieber gerne neue Sachen sehen. Das ist wahrscheinlich bestimmt schön, wenn man an die altbekannten Sachen nochmal vorbeikommt, aber lieber Neues als Altes. Neues immer besser.
Ja, das hatten wir bei der letzten Folge schon. Wenn wir wissen, wir müssen den einen Weg nochmal zurückfahren, weil es irgendwie eine Sackgasse ist oder so, dann schauen wir lieber, dass wir den nur einmal fahren müssen. Deswegen kann ich dich da ganz gut verstehen. Aber wenn du sagst, du möchtest an der Küste entlang fahren, vielleicht, du warst ja dann noch nicht in Montenegro, nehme ich mal an.
Genau, und Albanien kenne ich noch gar nicht.
Oh, ja, super.
Das, also da muss ich sagen, das waren auch Länder, die haben mir extrem gut gefallen. Ja. Auch von der Landschaft her und gerade Montenegro. Ich meine, was viele wahrscheinlich kennen, ist Kotor. Die Bucht von Kotor ist ja ziemlich berühmt. Montenegro heißt ja übersetzt so viel wie Land der Berge oder Schwarzer Berg.
Der Schwarze Berg.
Schwarze Berg, genau. Und ich habe mir am Anfang auch gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie wird Montenegro, wie sieht es so aus. Und wenn man sich die Landschaft ein bisschen näher anguckt, dann fällt einem ja auf, wie Berge.
Das ist doch das Beste immer.
Ja, man lässt sich überraschen. Ja.
Wenn man in ein Land reinfährt und man weiß gar nichts. Also ich finde das Schlimmste, wenn man so Leute trifft und die haben schon einen Plan, die haben eine Mappe dabei.
Boah, ja.
Und die wissen voraus genau, was sie machen wollen. Und die haben im Kopf, was sie erleben möchten. Und die haben dann eine Erwartungshaltung. So, ich fahre jetzt nach
minutiös geplant.
Nach Kotor, nach Montenegro. Und da will ich das und das sehen. Und dann will ich da ein bisschen beeindruckt sein.
Ja.
Und dann brauche ich das doch gar nicht machen. Das Schönste ist auch, wenn man losfährt. Und da sieht man krasse Sachen irgendwie an der Seite. Und was ich auch festgestellt habe, ich höre extrem darauf, wenn ich Leute treffe. Und ich merke, ich bin auf einer Wellenlänge mit denen. Und die geben mir Tipps.
Ja.
Dann höre ich da drauf. Dann habe ich schon mehrfach mittlerweile meine Route geändert. Aber man kriegt ja ein Gefühl darauf, ob das jetzt irgendwelche Spießer sind.
Den machen wir ähnlich so. Ja. Machen wir auch so, ja, genau.
Und ich finde das auch nicht mehr so schlimm, wenn man dann irgendwie mal Sachen verpasst, weil die wichtigen Sehenswürdigkeiten und bin dann lieber erstaunt von den ungeplanten kleinen Sachen am Wegesrand. Das finde ich viel spannender.
Da sind wir voll bei dir.
Aber jetzt habe ich euch wieder unterbrochen. Ja, Montenegro. Licht los.
Montenegro. Ja, es ist ziemlich bergig da, aber wunderschön. Und viele kennen vielleicht Kotor. Das ist so das Haupttouristenziel überhaupt in Montenegro. Wir haben gesagt, wir fahren da mal durch, aber den Rest haben wir so auf uns zukommen lassen und haben dann auch wieder öfter mal die Route gewechselt und dann auch auf Einheimische gehört, so wie du auch. Und es hat sich letztendlich wieder mal als richtig rausgestellt. Oh ja. Und wir sind reingefahren nach Montenegro und was uns so aufgefallen ist, wir sind einmal rundherum gefahren und wir sind durch kleine Dörfchen gekommen. Das ist richtig süß, ja, auch mit den Häuschen.
Man kann entweder die Fähre nehmen, das machen viele Radreisende, weil sie halt einfach nicht da außen rumfahren wollen. Aber wir haben es zum Glück nicht gemacht. Und es ist ein extra Weg, aber es ist definitiv wert. Und noch ein Tipp, wenn man dann danach weiterfährt, dann nimmt man die Leiter von Kotor, könnte man dazu sagen. Andere haben es so genannt. Das ist eine extrem steile Serpentinen-Leiter sozusagen, die innerhalb von, ich weiß gar nicht, nicht so viel, also es ist top asphaltiert, aber ich glaube, es sind auch irgendwie so 10 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Und da geht es dann, ich glaube, in, weiß nicht, 14 oder 15 Kehrtwenden geht es hoch bis auf 1200 oder sowas. Und von dort aus kann man einen unglaublich tollen Blick haben über die Bucht von Kotor schön in die Ferne.
War so genial. Also toll. Ganz viele Leute haben ja auch gesagt, nee, sie fahren dann lieber Flachland und so weiter, Berg ist nichts für sie. Und wir haben aber dann trotzdem gesagt, ja, egal, lass mal das
Schmerzen
fahren. Und der Anfang war echt hart. Also da war so ein kleines Stückchen, das war vielleicht 500 Meter nur. Das ist so sakrisch steil bergauf gegangen. Da musste ich alle 2 Meter anhalten und schieben.
Ja.
Es ging einfach nicht mehr. Und an dem Tag, es war richtig heiß. Ich glaube, wir hatten Juli oder August rum sowas.
35 Grad im Schatten.
Und wir sind um 5 Uhr morgens sind wir schon aufgestanden und haben gesagt, damit wir halt die Mittagshitze so ein bisschen rauszögern können, starten wir lieber früher und machen dann länger Mittagspause. Und ja, sind halt dann so mit den Temperaturen besser unterwegs. Und wir haben uns schon richtig viel Wasser eingepackt, weil wir gewusst haben, da gibt es wohl keins unterwegs, bis wir oben sind. Und genau so war es auch. Und es war so richtig knacke heiß, super anstrengend. Und ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen.
Ja, und Moment mal. Wir sind ja noch in den Pool, haben wir gebadet. Wir sind da lang gefahren und dann sehen wir so eine Familie mit so Kindern und die haben so einen Plastikpool, so einen Aufblaspool im Garten. Und die sehen uns so, wie wir da vorbeifahren und ich gucke da so hin, so mit so einem Blick so, na, kann ich mal in euren Pool springen? Ich habe kein Wort gesagt, ich habe nur hingeguckt. Und die Leute so, ey, komm her, komm her. Und dann durften wir tatsächlich da in ihren Pool springen und es war eiskaltes Wasser, das war wunderbar. Das kam irgendwie, keine Ahnung, aus dem Boden oder so. Das war richtig kalt und es war wunderbar. Wir haben uns dann da 5-6 Minuten lang reingelegt, bis wir Gänsehaut hatten,
ja,
dann wieder aufs Fahrrad und dann wieder weitergeradelt.
Ich muss mal auch kurz unterbrechen. Ich habe jetzt gerade mal kurz nach Bucht von Kotor gegoogelt. Das sieht echt malerisch und schön aus. Allerdings, wo ich mich immer etwa gerade beschweren muss, jedes zweite Bild in der Google-Bildersuche wird mittlerweile befleckt von irgendwelchen Mädels, die in einer Instagram-Pose da stehen und sich da vor dem Bild regeln und ich da nichts mehr sehe. Alter, was ist das denn für eine Seuche? Ja, so schlimm ist nicht, aber...
Dann siehst du die Bucht nicht mehr von Kotor.
Die Bucht von Kotor ist der Ausschnitt.
Also,
ja, Mann.
Was ist denn los mit den Leuten? Das ist doch super mega albern. Instagram ist echt so eine Seuche, das sollte man... Ja, okay, kommen wir wieder. Ihr seid unterwegs gewesen. Ich musste mich einmal kurz meinen Frust loslassen.
Ja, alles gut. Naja, wir sind da hochgeradelt, es war super heiß und wir haben auch Wasser geschenkt gekriegt von Autos, die uns überholt haben. Das war richtig gut und irgendwann war ich dann an dem Punkt, da konnte ich einfach nicht mehr. Und so wirklich Schatten war ja auch nicht und ich war wirklich fast vorm Zusammenklappen. Und wir haben so überlegt, ja, wie weit geht es hier denn noch hoch? Und ein Zelt kann man hier eigentlich gar nicht aufschlagen, weil es überhaupt keinen Platz gibt, wo wir es überhaupt platzieren hätten können. Und da, so mit allem, was ich doch an Energie mobilisieren konnte, sind wir halt dann da noch die letzten Kilometer hochgefahren. Und dann das erste Restaurant, was wir da gesehen haben, haben wir angehalten und haben gefragt, ob wir da unser Zelt aufstellen können. Wir können einfach nicht mehr. Und dann hat er uns so ein, ja, nebendran war halt noch so ein bisschen eingezäunt, sag ich mal. Und da hatte man dann auch nochmal den Blick richtig auf die Bucht von Kotor.
Das war wunderbar.
Es war so perfekt. Und er hat gesagt, hier könnt ihr euer Zelt hinstellen, alles gut, Wasser nachfüllen und so weiter, kein Problem.
Einer der schönsten Zeltplätze, die wir bis jetzt hier hatten.
Das war echt super krass. Und was total cool war, irgendjemand hat uns dann entdeckt und ist dann direkt vor unserem Zelt gestanden und die konnte auch noch Deutsch und sie so, wo kommt ihr denn her, was macht ihr denn? Dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, hat sie gesagt, ja, hier, ihr seid absolut der Wahnsinn, ihr kriegt 2 Bier von uns. Und dann haben die uns ein Bier spendiert und dann sind wir da mit einer super geilen Aussicht, ja. Aber total am Ende sind wir dann da oben gesessen und haben ihr den Abend ausklingen lassen. Das war schon echt krass. Mhm. Ja, und dann ging es über den Nationalpark, ging es dann auch weiter. Über die Berge mal wieder, aber es sieht einfach so genial aus.
Das ist sehr empfehlenswert, ja. Der Nationalpark, wow.
So schön. Und ich bin auch froh, dass wir uns da die Berge hochgequält haben, weil die Aussicht hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben dann auch von anderen Radreisenden gehört, die unten lang gefahren sind. Das war noch lange nicht so schön. Und die haben sich eher geärgert, dass sie da
also ja, ein bisschen was verpasst haben. Wert. Wenn ihr dann mal langfahrt, ist es auf jeden Fall
es wert. Ist anstrengend, auf jeden Fall. Aber es ist ja, mal was anderes. Und man kommt halt ja, wirklich...
Ich kann das nur bestätigen.
Ja.
Also oben her fahren über die Berge ist immer besser. Deshalb habe ich ja extra meine Übersetzung nochmal umgebaut, dass ich eine kleinere Übersetzung habe, dass ich einfacher die Berge hochkomme und dann verzichte ich auch gerne auf die Endgeschwindigkeit. Weil Berge, es lohnt sich immer. Also wenn ich im Flachen bin, da habe ich so viele Nachteile. Oftmals ist es, wenn ich in einer großen flachen Ebene bin, gibt es keine Wasserstellen, wo es viel mehr gibt in der Ebene. Im Flachen habe ich Wind und Wind kommt immer von vorne,
Wind.
Das wisst ihr.
Ja, total.
Ja. Ja. Und wenn ich mich den Berg hochquäle, dann ist das vielleicht anstrengend, aber ich habe nicht nur die Aussicht, ich kann auch wieder bergab fahren.
Ja,
also
absolut.
Man bekommt auch wieder was zurück. Also deshalb Berge, yay. Berge sind immer besser.
Ja, anstrengend, aber viel besser.
Hm.
Ja, also falls du vorhast, Montenegro,
fahr die Leiter.
Bescheid. Ja,
auf jeden Fall.
Genau.
Mittlerweile müsste es sogar asphaltiert sein danach. Als wir da durch sind, hatten sie gerade...
Stimmt, die haben da gebaut, aber das ist ja auch schon 2 Jahre jetzt
genau.
Wieder her.
Aber mittlerweile müsste sogar der Nationalpark da asphaltiert sein und da macht es echt Spaß, ja. Durchzufahren. Es gibt dann, auch wenn du oben bist, dann überall Wasser. Im Nationalpark dann auch und ja, musst auch nicht so viel rumschleppen. Aha. Also nur zum Hochfahren brauchst du ordentlich Wasser. Also
ja.
Das haben wir gebraucht.
Okay.
Jeder von uns 5 Liter und es hat nicht gereicht.
Also ich habe hier gerade die Bilder vor mir und das ist aber teilweise ist das Kopfsteinpflaster, wenn ich das richtig sehe.
Wo bist du gerade nachdem man...
Ich habe nach Leiter von Koto habe ich gerade mal gegoogelt. Und ich habe das, zum ganz groben Kopfsteinpflaster sieht das da aus.
Könnten alte Bilder sein, also als wir dort lang gefahren sind, gab es kein Kopfsteinpflaster.
Okay, lassen wir das. Vielleicht ist das was anderes, egal. Ja, das war also jetzt Montenegro. Könnt ihr alle auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, wenn ich jetzt nach Montenegro fahre, werde ich euch nochmal anhauen und da könnt ihr mir noch ein paar gute Tipps geben, wo ich unbedingt hinfahren muss.
Ja, klar, gerne.
Ja, wie ging es dann für euch weiter?
Ja, das nächste Land war dann Albanien.
Genau. Und das war ziemlich klasse. Da haben wir dann Daniel getroffen, also kurz nach dem Ausgang von Montenegro. Und dann sind wir zusammen. Die Grenze von Montenegro nach Albanien ist richtig hart. Also je nachdem, wo man sie fährt. Aber da, wo wir sie gefahren sind, an dem Skodra-See entlang, das ist auf jeden Fall sehr steil und macht aber riesig viel Spaß. Und dann kann man kurz vor der Grenze über komplett Albanien gucken. Dann geht es einen Berg runter und dann an der Grenze Albanien, ziemlich einfach, ziemlich schnell erledigt. Wichtig, Albanien ist kein Teil der EU, also wenn ihr da mit eurem Handy irgendwas vorhabt, schaltet unbedingt euer Roaming aus, sonst seid ihr pleite. Und besorgt euch dann lieber in Albanien eine Karte. Und von dort aus geht es dann Richtung Skodra und in der Nähe vor Skodra ist eine Fahrradfahrerfarm sozusagen.
Eine Eco-Social Farm.
Und der Typ, der die betreibt, der hostet für Umme Fahrradfahrer. Der hat so, ich glaube, 3 oder 4 so kleine Hütten. Und man kann auch ein bisschen mitarbeiten und so weiter. Und es war richtig cool, wir haben eine Woche oder 1,5, glaube ich, zugebracht. Hatten wir jetzt endlich mal wieder die Möglichkeit, wo vernünftig zu arbeiten, unser Videomaterial zu sortieren. Da gab es dann auch Strom und alles. WLAN hat er auch gehabt. Ja, das war richtig toll. Da haben wir dann auch zum ersten Mal richtig viele Fahrradfahrer auf einem Fleck getroffen, weil die Location das halt auch hergab, dass er die auch alle gleichzeitig hostet. Leute aus Holland, Frankreich, Spanien. War richtig, richtig spaßig. Und die sind uns entgegengekommen. Die wollten nach Hause. Die Holländerinnen und der Franzose. Und die brauchen aber dann, um zurückzukommen aus Albanien rein nach Montenegro, brauchen einen Corona-Test. Und dann sind die losgezogen und wir sind so verblieben, dass sie uns Bescheid sagen, wie das so läuft, weil falls wir auch über eine Grenze wollen, wollen wir natürlich wissen, was so ein Corona-Test kostet und wo man ihn in Albanien machen muss. Und ich sagte, ja, sie schreiben uns. Und dann passiert nichts und abends sind sie plötzlich wieder da. Und ich sage, hey, ich dachte, ihr wolltet nach Montenegro. Und sie sagen, ja, nö, geht nicht, weil man muss da irgendwo anders hin. Wir sind am nächsten Tag nochmal hingefahren zum Corona-Test, kommen wieder freudestrahlend, sagen, ja, wunderbar, sie haben jetzt ihr Testergebnis und so. Und ich sage, ja, und was hat sie gekostet? Und sie so, nix. Ich so, wie nix? Der Arzt hat ihnen seine PayPal-Adresse gegeben und ihnen einen Zettel geschrieben, auf dem steht, dass sie negativ sind. Und sie können damit einfach an die Grenze fahren und wenn sie drüber kommen, dann können sie ihm Geld überweisen. Aber nur, wenn es klappt. Sag ich, ja, boah, krass, ja, und das ist ja unglaublich. Und wie habt ihr jetzt, wie war der Test? Was haben die mit euch gemacht? Und er gesagt, sie haben gar keinen Test gemacht. Die sind einfach da hingegangen, der hat ihnen einen Wisch ausgestellt, gesagt, hier, da drauf steht, du bist Corona-negativ. Wenn du über die Grenze kommst, schickst du mir per PayPal Freunde, okay, 10 Euro oder sowas. Und ja, genau.
Ja, dann das sind mir fand die ich Augen rausgefallen,
als ich das gehört habe.
Ja, echt krass.
In Deutschland hat man sich zu dem Zeitpunkt das Maul zerrissen darüber, wie man da vorgeht und was man alles macht und so weiter. Und dann bist du ein paar Länder weiter und da kriegst du quasi auf dem Blog per Handschrift einen Corona-Test ausgestellt. Und ich habe das nicht glauben können. Ich bin völlig, also...
Ja, genau.
Und nächsten Tag sind sie dann drüber gefahren, haben uns geschrieben, hat alles geklappt und der Arzt hat sein PayPal-Geld gekriegt und das Thema war erledigt. Unglaublich.
Ja, voll krass.
Für uns war das nicht relevant, weil um aus Albanien rauszukommen Richtung Nordmazedonien braucht man keinen Test. Und der war dann erst später notwendig. Das haben wir ja schon in der anderen Folge über Balkan erzählt, dass wir...
Nee, eigentlich brauchten wir dann gar keinen Test
genau,
mehr,
gar
bis
keinen
wir
Test.
Dann...
Also laut Auswärtigem Amt hätte man einen gebraucht, aber sie wollten keinen an der Grenze sehen.
Genau.
So war es eigentlich.
Den ersten Test überhaupt haben wir dann gemacht, wo wir von der Türkei nach Georgien wollten.
Ja, Wahnsinn. Da haben wir dann ganz schön eine Bauklötze gestaunt. Nach einer Woche auf dieser Farm, wo wir dann alles wieder sortiert und gearbeitet hatten, haben wir gesagt, jetzt zittern wir los Richtung Tirana. Weil wir haben, also man muss dazu sagen, wir kennen Albanien schon relativ in- und auswendig. Wir haben dieses Land schon mal bereist mit dem Rucksack für 4 Wochen und haben dann auch eine, ich weiß nicht, wie diese Berge heißen, so die Alpen quasi von...
Valbona Pass.
Von Albanien überquert mit dem Pferd. Das war auch richtig spannend. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen mit dem Fahrrad gar nicht mehr so überall alles. Wir haben schon richtig viel gesehen. Wir wollen jetzt nur noch den Teil sehen, den wir noch nicht hatten. Deswegen sind wir quasi über Tirana gefahren, Elbasan nach Pokratek. Pokratek.
Wir können es bis heute noch nicht aussprechen.
Und dann dort über die Grenze. Und das war eine richtig tolle Route. Der See ist richtig toll. Also es sind auch wieder fiese Serpentinen, weil es ein See, der relativ weit oben liegt. Das ist ein Süßwasserspeicher quasi, von dem sich sowohl Nordmazedonien als auch Albanien in Trockenzeiten versorgen. Und wenn man durch Albanien fährt, dann fallen einem mehrere Sachen auf. Also uns ist immer aufgefallen, dass fast alle Mercedes fahren. Das ist das Auto schlechthin. Egal, ob es jetzt der Sprinter ist oder...
Wie neu waren denn die Mercedes? Waren das so fette, schicke?
Immer die alten.
Die ganz alten,
nein,
ja.
Nein, alles genau, weil die kann man leicht reparieren. Das ist quasi... Der uralte Mercedes ist wie so ein Fahrrad sozusagen. Da kann man alles selber dran machen. Du brauchst keinen Computer mit USB-Anschluss für deinen Motor, um irgendwie rauszufinden, ob die Verbrennung funktioniert. Du machst ihn einfach auf und guckst nach. Und das funktioniert im Ausland super. Und die Albaner haben da einen Narren dran gefressen, dass fast jeder einen Mercedes fährt. Aha. Und was sie außerdem lieben, ist, ihre Mercedes zu waschen. An jeder Ecke findest du Waschstraßen, also nicht Waschstraßen, einfach Leute mit einem Gartenschlauch, die dir anbieten, dein Auto zu waschen. Und das sind dann nicht 2 oder 3 nebeneinander, sondern 5 oder 6. Und überall, wirklich, ich habe in keinem Land, was wir bis jetzt bereist haben, es sind 17 Länder, keinem Land gesehen, dass man so Acht gibt darauf, dass dein Auto sauber ist und es mit so viel Hingabe pflegt, außer Albanien. Und Wasser haben sie anscheinend ohne Ende. Es wird überall, also die werden nicht mal abgedreht, diese Schläuche, sondern da ist richtig viel Druck drauf. Der Schlauch, der wird dann in so eine Halterung gesteckt, sodass er ganz nach oben spritzt. Und der spritzt dann auf die Fahrbahn und so knapp neben der Fahrbahn, sodass wenn du mit dem Auto vorbeifährst, dass du auf jeden Fall sehen musst, da ist eine Autowaschanlage sozusagen. Okay. Also ein Typ, der ein Auto wäscht. Ja. Und mit dem Fahrrad da langfahren macht dann besonders viel Spaß, weil du kannst dich direkt unter das Ding stellen Und bei 40 Grad im Schatten hast du dann, also keine Ahnung, alle 100 Meter eine Dusche. Und überall Frischwasser. Also Albanien ist richtig cool im Sommer. Ihr könnt euch überall duschen am Straßenrand. Ihr habt überall Wasser und ja, ist super trinkbar.
Also tun die in Albanien auch ihre Autos? Also tun in Anführungsstriche, weil das ist auch was, was ich mit dem Balkan verbinde. Irgendwelche schäbigen Karren, auf denen dann BMW-Logos draufgeklebt werden, so Dreier BMW. Oder nee, wie heißt das? Das M. M ist das Getunte bei BMW, dass auf alles draufgeklatscht wird. Ganz viele Heckspoiler, also viele Aufkleber, die mehr Leistung bringen. Also ich habe die wirresten getunten Autos gesehen. Das ist, gibt es die auch in Albanien?
Hatte ich nicht das Gefühl. Die habe ich eher in der Türkei dann wieder gesehen.
Ja.
In Albanien achtet man einfach nur darauf, dass es sauber ist und okay. Wohlgepflegt und so. Also während jetzt zum Beispiel hier in Georgien, da fehlt voll viel am Auto, so dass die Stoßdämpfer einfach alles abmontiert sind. In Albanien gar nicht. Mhm. In Albanien gibt es Lackschäden und so weiter oder gesprungene Frontschutzscheiben. Mhm. Aber sonst, das Auto ist immer sauber und sie achten schon wirklich darauf, dass sie außer des Auspuffs, habe ich das Gefühl, nicht viel dran verändern. Also man macht so einen Auspuff hin, der halt laut ist oder sowas, aber das war's im Endeffekt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Autos groß verändert werden.
Es kann auch sein, dass das vor allem in Rumänien war, wo halt die Leute total am Rad drehen und ihre Ladas und was die Dacias also groß aufgetunt haben mit, wie heißt das, Ansaugstutzen, Aufkleber und ähnliche Sachen. Also so richtig mega assiprollig.
Assiprollig, ja.
Wann warst du in Rumänien?
Also ich war mehrmals, ich glaube 2015 und auch 2016 war ich in Rumänien. Aber kann ich ja nachher nochmal was erzählen. Erzählt ihr erstmal von Albanien zu Ende und dann erzähle ich ein bisschen über Rumänien. Da habe ich zwar nicht unbedingt die Radfahrstorys, aber sehr wirre Sachen habe ich da erlebt.
ja, Albanien. Also wir sind ja dann auch über den Ore-See gefahren nach Nordmazedonien. Das heißt, Albanien wäre dann eigentlich schon abgehakt. Wir haben da dann natürlich Videos, da kann man sich das nochmal angucken. Aber ich würde sagen, dann machen wir doch mit Rumänien weiter. Erzähl du mal ein bisschen was.
Ja, also ich war einfach nur, um den Balkan schlüssig zu machen. Also in Rumänien, das war für mich irgendwie das erste Mal, dass ich rausgekommen bin. Und da habe ich noch ein bisschen wildere Sachen erlebt, die halt abseits des klassischen Tourismus sind. Was halt abseits des klassischen Tourismus. Also beim Campen sind mir Bären über den Weg gelaufen, was schon so ein bisschen spooky war, als dann auf einmal so ein Bär so auf so eine Mülltonne zurennt, die umschmeißt. Das war so eine ganz große so ein Container. Oh. Und da kamen dann noch zwei weitere dabei. Das waren so eine Mutter und zwei kleine Babybären. Und
wie groß waren die?
Die waren gar nicht so groß. Das sind ja diese, in Rumänien sind ja die harmlosen Bären. Ich verwechsel das immer. Sind das die Braunbären in Rumänien? Die da sind, nicht die Schwarzbären sind, glaube ich, die gefährlichen. Ja. Auf jeden Fall sind die jetzt nicht so aggressiv wie die in Amerika oder in Kanada, aber trotzdem ist das schon ein komisches Gefühl, wenn man da live Bären sieht und man weiß, boah, jetzt muss ich jetzt hier auch übernachten. Und da liegst du nachts im Zelt. Ich war da mit drei weiteren Leuten, war ich da unterwegs und da liegst du im Zelt und man hörst den Geräusch, so, warte, was? Du hast gehört? Man achtet dann doch schon ein bisschen mehr darauf, auch wenn man normalerweise mit dem Wildcampen keine Probleme mehr hat. Und einer meiner Kumpels macht sich da den Spaß. Mhm. Wir waren am Lagerfeuer und der so, ich muss mal auf Toilette, ich muss mal pinkeln gehen. Da ist er außen rumgelaufen und macht auf einmal Geräusche im Wald und so. Und wir sitzen hast du was gehört? War da der Bär? Naja, das war nicht ganz so lustig für ihn schon. Er hat sich kaputt gelacht.
Das ist super gemein.
Naja.
Oh, nee.
Er hat sich kaputt gelacht.
Oh, ja, damit kann ich, glaube ich, auch nicht umgehen. Da würde ich sterben.
Wir sind dann, das war halt in den Karpaten. Und wir haben dann sind im Buschegi-Nationalpark. Buschegi heißt Bär. Und da waren überall Schilder. Nicht abseits der Wege gehen. Nicht campen, kein Feuer machen, Achtung, Gefahr für Bären. Also was haben wir gemacht? Wir sind abseits der Wege gegangen, haben Feuer gemacht und das Zelt aufgestellt. Aber es ist ja nichts passiert. Aber es ist schon gerade in den Karpaten, man hört dann immer diese Geräusche, wenn man da ziemlich weit abseits der aller Zivilisation ist und man hört dann die Geräusche, wie die Wölfe nachts heulen. Oder vielleicht sind es auch Hunde, aber man hört dieses Heulen der Tiere. Kojoten und da kann man sich schon vorstellen, dass die Leute halt so einen Dracula-Mythos da aufbauen. Mhm. Und das ist ja in Rumänien ja auch. Alles, was ein Schloss ist, alles, was nur ist, das ist entweder das Schloss, wo dieser Graf Lat, auf den dieser Ursprung ja zurückgeht, entweder ist er da geboren, entweder ist er da gestorben, entweder ist er, hat er mal da gewohnt, seine Frau hat da gewohnt oder ähnliches. Also alles, was irgendwie Schloss ist in Rumänien, ist Dracula-Schloss. Und das wird auch dementsprechend ja, auch stimmt. vermarktet. Und da gibt, naja, das ist schon ganz witzig. Mhm. Da hatte ich noch ein, zwei schräge Storys in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien. Da waren wir halt in der Stadt und Bukarest ist na schon so ein bisschen seltsam, weil ich glaube, es gibt da mehr Stripschuppen als in Amsterdam. Und während das in Amsterdam ja noch ganz witzig ist, ist das da schon ein bisschen ja irgendwie uncool. Und ich war da mit einem Kumpel und wir hatten zwei Anhalter aufgegabelt, zwei Tschechen. Und das Mädel davon, die war halt, die kam halt so aus der Punk-Szene, lief mal auch so rum die ganze Zeit. Und die sagte immer, I want to see some girls dancing. Also die wollte unbedingt in so einen Stripschuppen reingehen, so aus Gag halt und so ein paar Mädels an der Stange tanzen sehen. Und ja, okay, mach mal das mal, boah. Und das war, glaube ich, die traurigste Veranstaltung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das war wirklich uncool in so einem rumänischen Stripschuppen, aber bevor wir da hingegangen sind, musste man natürlich erstmal einen finden, weil wir wollten ja auch nicht in den abgesifftesten Laden reingehen. Und da sind wir in so einen Laden rein und das lief irgendwie, hieß der noch irgendwie Red Devil's Bar und das sah halt aus wie so ein Stripschuppen. Wir gehen da rein und dann ging das aber in so einen Keller runter und da waren wir auf einmal in so einem Laden und da saßen nur so Rocker, so Hells Angels-mäßig Leute. Die gucken uns, die drehten sich so rum wie in Zeitlupe, wie in so einem Film. Wir mögen keine fremden Leute. So guckten die uns an, aber wir dachten, nee, jetzt müssen wir aber so tun, als ob wir knallhart sind. Haben wir erstmal ein Bier bestellt. Und es stellt sich raus, dass von diesem Rockerladen oder diese Motorradgang-Leute, dass die mega entspannt waren und die hatten uns auch schon Bier eingeladen. Und wir haben den ganzen Abend da verbracht. Das war nämlich kein Stripschuppen, es sah nur so aus. Es war halt der Abhängladen von der lokalen Rockergang in Rumänien, in Bukarest. Ja, auf jeden Fall cool. Waren wir dann irgendwie per Du mit den Leuten und sind dann auch zwei, drei Abende dahin gegangen. Und das war mega witzig, weil wir waren da schon fast wie so Stammgäste. Wir kamen da rein und die Leute so, ey, da seid ihr wieder, richtig cool. Also normalerweise würde ich nie in so einen Laden reingehen, da hätte ich doch schon so ein bisschen Bammel. Ja, und später sind wir dann doch noch in so einen Strip-Schuppen gegangen und da war halt so ein, das war so super traurig. Also das war halt, glaube ich, auch mehr so ein Bordell-mäßig. Und da saß man schon hinten in der Ecke, war dann so ein Typ, der nicht mehr gerade stehen konnte, mit so zwei viel, viel jüngeren Mädels im Arm. Und dann sah man ja ab und zu auch mal Leute in so ein Separé hinten gehen. Und dann, es war einfach super traurig. Die Frauen, die da an der Stange getanzt haben, mit so einem toten Ausdruck im Gesicht. Also da war ich froh, dass ich da wieder raus bin. Also das war nicht cool da. Naja, cool, aber habe ich sowas auch mal gesehen. Also ich kann es euch nicht empfehlen. Das war meine Erfahrung in Bukarest. Aber was richtig schön war in Rumänien, das war das Donaudelta. Das ist von der Landschaft her so super weitläufig und die ganze Donau verzweigt sich halt. Die Donau ist ja ein gigantisch großer Fluss. Also sowas kannte ich halt aus Deutschland gar nicht, dass ein Fluss so groß sein kann. Und wenn sich dann so alles verzweigt und man kann sich da auch richtig verfahren und man kann auch zu Städten fahren oder Dörfern, da kommt man nur mit dem Boot hin. Auf jeden Fall haben wir da ein Lagerfeuer gemacht am Donaudelta und da gab es Mücken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da gab es so viele Mücken, dass wir ein Lagerfeuer gemacht haben und wir haben uns geprügelt darum, wer jetzt endlich mal im Rauch sitzen darf. Das hat aber auch nichts gebracht. Du hast sogar beim Lagerfeuer im Rauch gesessen und es gab so viele Mücken, dass wir es nicht dann gesagt haben, okay, das Einzige, was hilft, wir setzen uns jetzt in die Donau rein. Jeder hat ein Bier in der Hand, nur der Kopf guckte raus und das war der einzige Ort in Rumänien, wo man es einigermaßen aushalten konnte.
Das klingt ja schrecklich.
Ja, das eben. Mücken sind schon fies, ich hasse Mücken.
Ja, ich auch.
Ja, wir hassen
ich glaube,
alle
es gibt
Mücken.
Niemand, der sie mag.
Ja. Ja. Und vor allem, wenn man dann noch eingeschmiert ist mit so einem Mückenzeug und da hat man noch Sonnencreme drauf und dann, das ist einfach das Schönste, wenn man das endlich mal abwaschen kann.
Ja, wir sind ja mit dem Motorrad auch durch Rumänien gefahren.
Ja.
Da haben wir auch ein paar tolle Ecken mitgenommen. Zum Beispiel die Walachei war richtig schön.
Ja.
Und wir haben zum Glück keine Bären gesehen.
Mhm. Da, leider.
Ich sage zum Glück, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht so wirklich gepackt. Was wir auch gemacht haben, und das ist mit dem Motorrad, glaube ich, jeder Motorradfahrer, der in Rumänien war, hat das wahrscheinlich gemacht, die Transfara Gajan gefahren.
Was ist das?
Ja, das war richtig super. Das ist eine serpentinenreiche Gebirgsstraße, die über einen Pass drüber führt und die, das muss man gesehen haben, das kann man unglaublich super schwierig beschreiben. Es fährt aus so einem Kessel hoch und es sind, ich weiß gerade nicht, viele Serpentinen. Gucken wir mal kurz nach. Also es ist auf jeden Fall fahren es ja. Das fahren auch viele Fahrradfahrer, aber es ist halt auch bei Motorradfahrern sehr beliebt, weil die Kurven sind halt richtig schön. Es ist toll asphaltiert, man hat einen Top-Ausblick.
Während ihr hier gerade sucht, kann ich ja nochmal erzählen, was ich auch in Rumänien oft wahrgenommen habe. Das war das erste Mal, dass überall Pferdekarren waren. Und die Straßen in Rumänien sind halt nicht so wie in Deutschland. Und vor allem Bahnübergänge sind echt der Hammer. Das habt ihr mit Motorrad wahrscheinlich auch festgestellt. Man fährt um eine Kurve, dann ist da ein Eselkarren, da muss man erstmal ausweichen, der halt in Schrittgeschwindigkeit daher trappert. Und wenn dann ein Bahnübergang ist, dann ist da auch mal eine Kante. So 20 Zentimeter oder so, ja, nicht, vielleicht nicht 20 Zentimeter, aber eine harte Kante, 10 Zentimeter. Und da knallt man da erstmal richtig vor mit seinem Auto. Also Rumänien, da muss man schon immer wachsam sein, wie man fährt. Und die Rumänien, die juckt das auch gar nicht. Die haben dann ihre Dachas oder ihre Ladas und da fahren die dann ziemlich zügig mit. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, an den Verkehr, der da herrscht in Rumänien. Das ist schon so ein bisschen wilder. Also das war es auch von mir erstmal so ein bisschen von Rumänien, weil ich bin ja selber mit dem Rad gar nicht da durchgefahren. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich ein schönes Land, das ich auch jedem empfehlen kann. Von der Gegend aus bin ich dann wieder nach Bulgarien runter, ungefähr aus der Ecke. Und was ich da auch gemacht habe, nachdem ich hatte es ja erzählt, ich war bei Buslutscha, diesem Gebäude, das man unbedingt mal besichtigt haben muss, bin ich nach Veliko Tarnowa, so eine kleine Touriststadt, die auch mitten im Gebirge liegt. Und das ist wie so ein Kessel, schmiegen sich so alte Häuser da rein. Und es ist halt wunderschön mit diesen alten Kopfsteinpflastern und diesen ganz alten Städten. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Stadt gesehen oder ein Dorf, wo es so viele Katzen gab. Das war die katzenreichste Stadt, die mir je untergekommen ist. Und was mir da noch einfällt, ich glaube, das Highlight in der Stadt war, ich war in einem Hostel, weil ich als Alleinreisender, ich gehe gerne mal in Hostels, da trifft man halt immer super einfach Leute. Wenn man halt lange irgendwie im Gebirge unterwegs war, da fährt man da hin und kann sicher gehen, dass man da Leute trifft. Aber in dem Hostel, da war einer, der hat geschnarcht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Schnarchende Leute im Hostel, die gibt es ja immer wieder. Und ich glaube, wir können irgendwann auch mal eine separate Hostelfolge machen, das habe ich ja auch schon mal angekündigt. Aber dieser Typ, also ich gebe euch einen Tipp, ich will jetzt nicht irgendwie zu sehr in Stereotypen reden, aber was ich leider festgestellt habe, ist, dass asiatische Leute viel häufiger schnarchen als andere Leute. Also es gibt das Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil die halt den Rachen so ein bisschen anders ausgeformt haben. Die können das eher nicht so gut rollen. Da neigen die schon mal dazu, dass je nachdem, wie die liegen, dass sie dann halt stark schnarchen. Und dieser Typ, der hatte das Problem, da gibt es ja auch diese Krankheit, dass wenn man komplette Atemaussetzer hat, dass man aufhört zu atmen in der Nacht. Er hat aufgehört zu atmen, es war ganz still. Es war nichts, sondern super laut. Und es war wirklich komplette Stille und dann hat der losgelegt und alle in diesem Zimmer, in diesem Achterzimmer sind aufgesprungen, so, was ist hier los, was ist hier los? Und das halt mehrmals hintereinander. Und weil ich habe ja schon oft schnarchende Leute mitgekriegt. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man in so Alpenhütten ist, halt in den Berghütten in den Alpen und da sind so Senioren, die halt öfter da sind, die schnarchen ja auch gerne. Und auch wenn man Alkohol getrunken hat, neigt man ja auch sehr zum Schnarchen. Aber dieser Typ, Alter, dieses schlagartige auf einmal loslegen, da haben auch keine Ohrenstöpsel gesorgt, dass man sich so gut daran erinnern kann. Das ist unglaublich. Es gab mehrere Leute, es war schon spät im Jahr, die halt bei 0 Grad hat ein Typ dann sein Zelt draußen aufgebaut, weil er es nicht ertragen hat. Mehrere Leute haben dann draußen im Flur übernachtet, weil dieser Typ
das war heftig, ja.
Aber das gehört einfach dazu.
Ich bin ja froh, dass der Dani nicht schnarcht. Also wirklich, wird mich total nerven. Was er aber macht im Schlaf, manchmal er erzählt mir was, aber okay, Daran kann er sich, ich weiß nicht, erinnern. Dann fängt er dann an, mir irgendwas zu erzählen und macht dann auch so Pausen, wo ich dann wirklich denke, oh, er ist tatsächlich wach. Dann antworte ich drauf und dann irgendwann merke ich aber, nee. Er erzählt irgendwas.
Ja, ist wirklich so. Ich rede echt viel und irgendwann habe ich mir mal gedacht, ich lasse jetzt einfach mal mein Handy auf Aufnahme.
Ja.
Und leg das neben ins Bett und guck mal, was dabei rauskommt am nächsten Tag, ob ich das dann hören kann. Aber es ist leider zu leise. Mich würde es total interessieren, was ich da sage. Weil ich habe die Melli mal gefragt,
Manchmal sage ich es dir auch, aber es ist Zusammenhang.
Entweder sie weiß es nicht und manchmal sagt sie, es ist überhaupt kein Deutsch, was ich spreche. Und das würde mich mal mega interessieren. Vielleicht kann ich ja Chinesisch oder sowas. Ich weiß es nur
noch nicht. Ich weiß, es gibt extra so Apps dafür, die nehmen erst dann auf, wenn der Geräusche auftreten.
Ah, cool.
Da kann man das selber konzentrieren. Musst du mal gucken, vielleicht kommt da wirklich was raus. Du hast da irgendwelche spirituellen Erfahrungen, kannst deine eigene Sekte aufmachen.
Im früheren Leben warst du immer
anders. Ich erteile euch Absolution gegen eine Gebühr von 199 Euro.
Unbedingt.
Wie lange Zottelhaare hast du da schon? Perfekt. Du bist die Reinkarnation von Jesus. Warum sparst du dir dein Geld, wenn du übers Wasser fahren kannst? Dann brauchst du kein Schiff mehr.
Stimmt. Kommen wir leichter nach Japan. Das wird super.
Ja, perfekt.
Schön. Yeah. So viel zum Exkurs. Ja.
So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, genau. Der schnarchende Typ in der Stadt voller Katzen. Danach, also ich hatte da irgendwie so ein Mädel kennengelernt und dann sind wir dann, das war auch ganz witzig, die ist dann immer per Anhalter gefahren und die ist dann tagsüber per Anhalter, ich bin per Rad gefahren. Wir haben dann also 2 Wochen zusammen dann immer gecampt und das war auch ganz witzig. Und da bin ich dann bis zum Schwarzen Meer gefahren, nach Sunny Beach und Burgas und dann bin ich dann wieder alleine weitergefahren und habe mir dann auch so ein Andenken-Tattoo machen lassen auf meinem Arm, so ein Retro-Fahrrad, so ein, wie heißt die, Penny Farthing, die vorne das große Rad haben. Da kann ich euch auch einen Tipp geben, wenn ihr euch unterwegs ein Tattoo machen lasst, ich hatte ja noch das Glück, dass das halt nur so dünne Linien sind und das hat sich trotzdem total entzündet, weil wenn man am Campen ist, da kann man das halt natürlich nicht so gut reinigen und immer waschen und ich habe versucht, darauf zu achten, aber es hat sich trotzdem so ein bisschen entzündet. Und bin auch ganz froh, dass das nichts Großflächiges war. Deshalb mein Tipp an euch, passt auf, was ihr euch unterwegs für Tattoos macht. Aber es ist ein schönes Andenken, weil das erinnert mich immer an eine schöne Reise. Und von da aus bin ich dann Richtung Türkei weitergefahren. Und ich glaube, da könnt ihr ja auch viel erzählen. Ich bin Richtung Istanbul gefahren und leider auch gar nicht mehr so weit gefahren. Aber von der Türkei, ich glaube, da können wir dann demnächst auch mal richtig viel erzählen. Oder habt ihr noch ein paar coole Geschichten aus dem Balkan, bevor wir
Also ich glaube, Türkei ist das, was wir als nächstes anpeilen sollten. Da haben wir wirklich super viel.
Ja.
Das wird wieder Folgen füllen.
Da haben wir uns 9 Monate lang aufgehalten, den Winter überwintert und das wird richtig spannend, glaube ich. Da kommen wir aber beim nächsten Mal drauf, weil ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Und wir sind doch schon relativ fortgeschritten.
Wir sind fortgeschritten.
Vielleicht ist es Zeit für einen Song der Woche.
Der Song der Woche. Habt ihr schon rausgesucht?
Und zwar, weil wir so viel über Reisen reden und so weiter, dafür braucht man Zeit. Deswegen haben wir von The Slackers Half the Time rausgesucht.
Okay, sehr geil.
Das habe ich mir gedacht.
Du, höre ich mir gleich an. Wahrscheinlich kenne ich die ganzen Lieder, nur ich kann den Namen nicht zuordnen. Aber cool, da lernt man auch was Neues. Und dafür geht es ja auch, dass die Leute neue Lieder hören.
Was ist dein Song?
Ich höre mir den nachher mal an, bin ich mal gespannt. Ich habe mir ausgewählt einen Song, weil wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, von dem Minuteman Corona.
Nein, den gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so lange, oder? Den gibt es wahrscheinlich...
Doch, der ist ziemlich alt, die Band. Ich glaube, der Sänger ist mittlerweile auch gestorben. Es war das Thema einer TV-Sendung. Und ihr werdet das noch... Ja, wenn ihr den hört, werdet ihr ihn kennen. Deshalb sage ich auch nichts dazu. Wenn ihr da draußen den auch hören möchtet, müsst ihr euch die Radreise-Playlist auf Spotify abonnieren. Die findet ihr, wenn ihr entweder auf die Shownotes klickt oder wenn ihr auf Radreise-Playlist bei Spotify eingebt. Da könnt ihr diese ganzen geilen Songs, die wir für euch auswählen, könnt ihr dann hören, wenn ihr das nächste Mal mit dem Rad fahrt und dann ein bisschen Musik hört. Natürlich nur mit einem Stöpsel im Ohr, denn Sicherheit ist uns wichtig. Always safety third. Oder ihr fahrt mit dem Auto die Route 66 entlang oder mit eurer Harley. Dann habt ihr die perfekte Radreise-Playlist.
Auf jeden Fall.
Ja, was haben wir sonst noch so am Start?
Ja, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr unseren Podcast bewerten wollt oder Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail, gebt uns Feedback, podcast@vagabond.com oder?
podcast@twowheeltravel.de. Da könnt ihr E-Mails schicken.
Wenn ihr das nicht mitschreiben wollt, findet ihr das auch nochmal unten in den Shownotes.
genauso wie alle anderen Kanäle von uns, Social Media, Instagram, YouTube und so weiter, von Chris und von uns, findet ihr in den Shownotes.
Genau, und neuerdings kann man uns auch unterstützen.
Ja.
Das geht über unseren gemeinsamen Steady-Account oder über PayPal. Die Links dazu sind auch unten in den Shownotes.
Ja, das würde uns mega freuen, da wenn ihr diese Arbeit wertschätzen würdet, die wir für euch machen. Ihr könnt aber auch wie immer alles kostenlos hören. Sehr gut. Und ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, wenn ihr was wissen wollt zu speziellen Themen, ob wir vielleicht mal irgendwann ausführlich drüber reden wollen, schickt uns dazu eine E-Mail. Das können wir dann bestimmt hier einfügen, weil ja, wir freuen uns da auch drüber, weil es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt mit euch Hörern und mit uns zusammen. Wir haben auf jeden Fall mega Bock da drauf. Das ist immer ziemlich cool.
Auf jeden Fall. Ja, es macht auch richtig Spaß, immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, unterschiedliche Themen, mal über unsere Erfahrungen zu sprechen. Und dann, ja, sind wir schon gespannt, was ihr uns alles schreibt. Schön, dass ihr wieder dabei wart mit bei dieser Folge durch den Balkan. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, und ich muss auch sagen, ich freue mich schon richtig darauf, wenn wir endlich mal so weit sind, dass wir die ganze Nacherzählung durch haben und dass wir so live erzählen können, wenn ich dann auch unterwegs bin. Ich glaube, dann geht der Podcast erst los.
Oh ja.
Im Moment ist das ja nur Vorbereitung. Und denn bei uns ist ja alles ein langfristiges Projekt. Wir haben es nicht eilig und wir wollen das noch lange mit euch machen. Deshalb.
Absolut.
Ja. Ich freue mich darauf.
Der Daniel und ich genauso.
Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg in Georgien.
Dankeschön dir auch und ganz viel Spaß beim Losdüsen. Wir sind schon gespannt, was du alles erzählst, was du alles erlebst.
Mhm.
Ja, ich bin auch so gespannt, wenn es endlich losgeht. Nachdem ich hier die ganze Zeit im Haus sitze, das passt mir einfach nicht mehr.
Du musst raus, also, du musst wieder los aufs Fahrrad.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwann mal festgestellt, ich kann im Zelt besser schlafen, als wenn ich irgendwo im Haus bin.
Das ging uns auch. Also,
trotz der ganzen Geräusche, trotz allem drum und dran, ich schlafe da einfach angenehmer und besser durch. Also da habe ich mich einfach mittlerweile dran gewöhnt.
Ich kann kaum höchste abwarten. Zeit.
Ja, aber das soll es für heute gewesen sein, will ich sagen. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Oder in zwei Wochen.
Bis dann.
Mach's gut. Ciao. Danke
fürs Zuhören. Ciao.
Das war der Radreise-Podcast. Der beste und einzigste Podcast über Radreisen. Live von Radreisenden. Ciao.
Cool. Sehr gut.